Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Hallo ins Internet, herzlich willkommen auf den mobilen Endgeräten zu einer neuen Folge vom Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Mein Name ist Tristan Marquardt und ich sitze hier im Lyrikkabinett München heute mit Regina Moots. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hatten in diesem Podcast bereits Leute zu Gast, die selbst Gedichte schreiben, solche, die Gedichte übersetzen, die Gedichte erforschen und die Gedichte unterrichten. Wen wir aber noch nie zu Gast hatten, ist jemand aus dem Buchhandel. Und deshalb ist es mir eine große Freude, liebe Regina, auch deshalb, dass du heute hier bist und wir etwas aus deiner Perspektive über Gedichte hören und reden können. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich ganz kurz vor. Du leitest seit 1994, also über 30 Jahren, die Buchhandlung Literatur Moots hier in München am Isartor. Eine Buchhandlung, die, das darf ich verraten, nicht nur gute und schöne Bücher verkauft, sondern auch selbst sehr schön und gut ist. Es gibt einen großen Fokus auf besonderen Büchern, auf schönen Büchern, auf Independent-Verlagen, auch auf schönen Objekten. Und ganz passend habe ich noch einmal auf eurer Webseite den Satz gefunden, die Buchhandlung, jetzt Zitat, gleicht eher einer Bühne als einem klassischen Ladenlokal, eine mobile Kulisse für Bücher, Grafik und Spektakel. Und wenn man die Beschreibungen bei euch und bei dir auf der Homepage liest, dann merkt man schnell, bei dir ist Sprache nicht nur wichtig in den Büchern, sondern auch im Reden über die Bücher. Und Literatur Moots ist nicht nur eine Buchhandlung, hier werden natürlich hauptsächlich Bücher verkauft, aber es finden eben auch zahlreiche Veranstaltungen statt. Es gibt Dinge auf die Ohren, manchmal gibt es auch Dinge für den Gaumen in der Buchhandlung. Du pflegst enge Kontakte zu Verlagen und vielen anderen Akteurinnen und Akteuren des Literaturbetriebs. Wenn man mal so ein paar Stunden bei dir im Laden verbringt und einen Espresso bekommt, dann merkt man schnell, hier geht das Who is Who des Literaturbetriebs ein und aus. Und deswegen ist es auch kein Zufall, sondern sehr konsequent, dass der Laden zigfach ausgezeichnet wurde. Unter anderem zweimal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie Beste Buchhandlung 2015 und 2022. Und du selbst bist auch über deine Tätigkeit als Buchhändlerin hinaus vielfach für die Literatur engagiert, beispielsweise in deiner Jury-Tätigkeit. Zuletzt warst du etwa für den Deutschen Buchpreis und die Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher schwer aktiv. Bevor wir über Gedichte und die Gedichtabteilung bei dir im Laden sprechen, vielleicht zu Beginn eine etwas allgemeinere Frage. Es ist ja im Moment immer wieder die Rede davon, manchmal stimmt's auch nicht, dass es der Buchhandel immer schwerer habe, dass bei jungen Leuten die Lesekompetenz sinkt. Und du hast jetzt über 30 Jahre Erfahrung allein mit diesem Laden und noch länger darüber hinaus. Wie würdest du sagen, stimmt diese Einschätzung überhaupt? Und wie schafft man es und wie schaffst du es, heutzutage nach wie vor erfolgreich nicht nur irgendeine Buchhandlung zu betreiben, sondern eine, die gerade nicht nur auf Massenware setzt, sondern eben auch auf besondere und ausgewählte Bücher?
Ich glaube, genau deswegen. Zunächst aber vielen Dank für das Lob. Ich erlaube mir nicht zu widersprechen. Also ich denke, das Wort besonders ist schon für uns auch der Maßstab. Und es meint aber nicht irgendwas Naseerhobenes, sondern es meint was Ausgewähltes. Dass wir tatsächlich großen Wert darauf legen, unser Sortiment zu kuratieren und versuchen auch unsere Kriterien anschaulich zu machen, was die Buchauswahl betrifft, aber auch die Sorgfalt einer Ausstattung. Ja, und ich denke mir oft, jeder Bäcker präsentiert oft seine Ware, die ihn ernährt, besser als manche Buchhandlung ihre Bücher. Ja, und das ist für uns ein entscheidendes Moment, aber nicht um des schönen Scheins willen, sondern um einfach die Zugriffigkeit und die Lustzugriffigkeit auf diese Bücher zu erhöhen. Und so versuchen wir auch gar nicht, uns irgendjemand anstellig zu machen. Also diese ganzen Strömungen jetzt mit Young Adult und New Adult und Romanticy, und die nehmen wir wahr, über die sprechen wir viel und versuchen rauszukriegen, was das Faszinierende daran ist. Und auch wir hatten alle unsere Hanni- und Nanni-Phasen und Drei-Freunde-Phasen. Und das ist vollkommen legitim. Und insofern sind es auch, ist auch diese Art von Leselust, finde ich, legitim. Bei uns ist es dann irgendwann einfach mal eine Frage des Platzes. Spätestens ab Band 24 schaffen wir das einfach nicht mehr. Und da eine Brücke zu schlagen, ohne dass diese LeserInnen sich ausgeschlossen fühlen, und gleichzeitig ihn vielleicht eine vorsichtige Alternative zu machen, das ist unser Bemühen. Mit der Masse können wir da sicherlich kein Angebot machen. Aber man kann mit ihnen ins Gespräch kommen und man kann ihnen Sicherheit geben, indem man einfach auch Fragen stellt, was wir immer wieder tun, was gerade gelesen wird. Und indem wir ihnen aber zu verstehen geben, auch, dass wir uns damit beschäftigen. Und dass wir uns auch mit dieser Art von Lesefreude, die in diesen Büchern entsteht, beschäftigen. Und jedes Buch, auf das man sich freut, nach Hause zu kommen, um weiterzulesen, ist ein gutes Buch. Ja. Und insofern möchte ich da nicht naserümpfend, sondern einfach aufgrund Kapazitäten, Platzkapazitäten sagen, das können wir nicht in dem Maße bedienen. Und wir warten auch mal ab, wie sich der Hype weiterentwickeln wird, weil im Moment schlagen die sich gegenseitig tot, diese Sortimente. Und deswegen hoffen wir, dass sich da auch sowas wie ein Qualitätsstrang dann raus entwickeln wird. Ja, und dann sieht man weiter.
Und was würdest du sagen, ist es jetzt in den letzten über 30 Jahren, wo du den Laden leitest, eine der Hauptveränderungen oder gibt es andere Sachen, die sich für dich jetzt, wenn du heute schaust und wie es war, als du angefangen hast, so im Buchhandelswesen verändert haben?
Also was sich schon verändert hat, finde ich, und es hängt natürlich auch mit unserer Affinität zusammen, ist, dass die Bücher sehr viel schöner geworden sind. Wir haben ein Augenmerk darauf, erstens, weil wir die Büchergilde haben, weil wir etwas vertraut sind mit Grafik und Typografie, Lesetypografie, Rastergestaltung, solche Dinge, die wichtig sind, auch für das einfache Lesen, also für das augenentspannte Lesen. Gute Typografie ist das immer. Und da haben wir schon die Feststellung gemacht, dass Bücher wieder auch als Accessoire, ja, als Lebens- oder Gestaltungs- oder ja, meinetwegen auch Lifestyle eine Rolle spielen. Mhm. Ja, Bücher sind sexier geworden.
Als Objekte einfach mehr auch.
Als Objekte der eigenen Identitätsbeweisführung. Ja. So. Ich denke immer, ich sage immer diesen jungen Kerlen, nimm ein Buch mit, das ist so sexy. Jungen, die lesen, sind einfach sexy. Ja, wenn ihr die Mädchen auf die Mädchen fliegen, dass die auf euch fliegen sollen. Ja. Und da ist natürlich jetzt bis zu den Exzessen des Buchschnittes und so weiter und den Farbschnitten so viel passiert. Aber dennoch gab es sehr viele Buchreihen, die sehr schön gestaltet sind. Und wenn einem das besonders auffällt, dann ist es im Ausland. Mhm. Also wenn ich da sehe, erstens, was Bücher kosten, zweitens, wie sie aussehen, dann denke ich mir, das würden unsere Besucher nicht für dieses bedruckte Klopapier bezahlen. Ja, es ist, ja, das ist schon ein Trend. Und auch eine Freude. Und die ist generationsübergreifend, was ich ganz toll finde. Und wenn da der Farbschnitt irgendwie ein Turbo ist, gerne. Ja, der kostet aber manchmal genauso viel wie die ganze Produktion dieses Buches. Ja. Und dann denke ich, manchmal hätte der eine Farbe weniger genommen und ein Lektor mehr, dann wäre der Sache mehr gedient gewesen. Aber das denkt man sich dann nur.
Wir verraten gleich, woher wir uns kennen, aber vorher noch ganz kurz die Nachfrage, du hast die Büchergilde erwähnt, mhm. Das wissen vielleicht nicht alle, die zuhören, was ist das genau?
Das ist eine alte Tante, das ist eine Verlagsgenossenschaft, die gibt es seit über 100 Jahren, ist gegründet worden in den 20er Jahren mit der Absicht der Arbeiterbildung, schlicht und ergreifend zu sagen. Die Drucker haben sich zusammengetan mit den Künstlern und gesagt, wir machen schöne Bücher für unsere Leute. Ja, erschwinglich mit einem ganz eigenen Programmprofil. Wir möchten uns auch abgrenzen vom großbürgerlichen, bildungsbürgerlichen Kanon. Wir machen Bücher mit unseren Anliegen. Ja, Und jemand wie Oskar Maria Graf zum Beispiel oder Traven oder Hemingway sind zuallererst in der Büchergilde erschienen. Mhm. Ja. Und wir hatten ganz früher noch sogenannte Vertrauensleute, die kamen und haben für ihre Mitglieder im Audi-Werk oder bei Siemens oder wie auch immer die Bücher geholt. Oder sie hatten Dependancen in den Werken selber. Gesagt, die neuen Bücher der Büchergilde sind da, da sind die durchs Werk gefahren damit. Ja. Also das ist so eine DGB nahe Institution gewesen. Und davon hat sich der DGB dann irgendwann mal getrennt, wie auch von der Neuen Heimat, wie auch von der Volksfürsorge, vom Bundverlag Arbeiterliteratur, also Arbeitsrechtsliteratur und dann eben auch von der Büchergilde. Und dann haben die sich zusammengetan und haben bei einem Management Buyout diese Verlagsgenossenschaft wieder gegründet. Ja. Und ich finde das eine großartige Institution und das war, finde ich, auch der richtige Move in der richtigen Zeit. Und wir freuen uns über sehr viel neue Mitglieder. Man muss das erstmal erzählen, weil viele denken, ah, das ist sowas wie ein Lesezirkel oder so, Lesebund. Aber die Generation stirbt sozusagen aus, die haben keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Bertelsmann Club. Ja. Und die begeistern sich an den Aufmachungen.
Weil es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch oft Bücher sind sozusagen, die dann bei der Büchergilde nochmal neu in neuer Aufmachung erscheinen.
In neuer Aufmachung oder nur bei der Büchergilde erscheinen, auch exklusiv. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass wir die einfach da stehen haben, können sie Leute in die Hand nehmen und dann kann man auch mal was zur Ausstattung sagen oder zum bedruckten Leinen sagen oder, also dann kann man nochmal über diesen Schnelleffekt von Farbschnitt oder wie auch immer nochmal erweiternd was zu diesem Buchobjekt, zu diesem Buchkörper an sich sagen. Und ich denke immer, das interessiert die doch gar nicht. Nein, es wird genau zugehört.
Ja. Und dass dein Laden so schön ist, war vor vielen Jahren auch der Grund, als ich mit Flyern bewaffnet unterwegs war, um eine von mir organisierte Lyrikveranstaltung sozusagen unter die Leute zu bringen, dass ich dachte, ich muss noch bei Moots vorbei und traf dann in dir auf eine Buchhändlerin, die sehr genau geschaut hat, was ist denn das da für ein junger Mensch, der Gedichte organisiert, den schaue ich mir mal genauer an. Und so haben wir uns kennengelernt und seit 2016 verbindet uns auch ein konkretes Projekt, was mit einem Ort auch bei dir im Laden zu tun hat, das wir Sperrsitz getauft haben. Und zwar ist das die Gedichtabteilung, die sozusagen einen gesperrten Sitz, einen eigenen Platz bei dir im Laden hat. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, wenn die Abteilung neu bestückt wird, mit Lesungen von neuen Büchern von AutorInnen aus München und dann auch mit Lesungen, wo Leute zusammenkommen, die sich mit Gedichten ganz gut auskennen und ihre aktuellen Neuerscheinungen vorstellen. Und da sitzen die Leute dann bei dir im Laden auf dem Boden, in den Ecken, auf Hockern und hören sich an, was es an neuen
Gedichten gibt. Mit einem kleinen Tegernseher vorm Bauch. Dürfen wir das sagen? Oder muss das rausgeschnitten werden?
Ich glaube, das ist entspricht einfach der Wahrheit. Diese Idee geht auf dich zurück. Du hattest die Motivation, du hast gesagt, ich hole mir Lyrikexpertise zusätzlich in den Laden und ich will die Gedichte haben. Und das heißt, die Lyrik hat bei dir einen ganz besonderen Ort. Was motiviert dich, Gedichten eine Plattform zu geben? Und das frage ich jetzt sozusagen mit einem ökonomischen Argument, denn die Buchhändlerin lebt nun mal davon, Bücher zu verkaufen. Und wir wissen alle, dass Gedichte nicht der Verkaufsschlager sind, mit dem du sozusagen den Hauptteil deiner Miete bezahlen kannst. Also die Frage, warum ist es dir trotzdem so wichtig, dass die Gedichte bei dir im Laden einen gesperrten Sitz haben?
Na, es ist ja ein Kinositz, ja, und früher waren diese gekauften Sitze waren Sperrsitze. Und also zum einen ist es für mich ein großer Luxus, dass du das kuratierst, weil es ist unsere größte Arbeit, auszusuchen, zu entscheiden, ist es gut genug, ist es besonders genug, ist es eine neue Tonlage, wie auch immer, bei den Romanen, ob das Bildbände sind oder Kunst oder eben Lyrik. Und für mich war das eine große Rückversicherung, jemand dabei zu haben, der sagt, ich übernehme das. Ich übernehme das und ich erzähle das auch Leuten, die Lyrik in die Hand nehmen, sagen, das hier leistet sich den Luxus einer kuratierten, von jemand, der sich wirklich auskennt, kuratierten Abteilung. Ich bin Lyrikverkäuferin, aber ich bin nicht Lyrikkennerin. Ich bin Lyrikleserin und versuche mich einigermaßen zu orientieren. Und da bist du für mich eine große Hilfe, weil ich weiß, du bist, hast dein Ohr überall, gerade bei der jüngeren Generation, die nochmal einen ganz eigenen Kosmos für sich auch bildet und die sich komplett emanzipiert hat von dem hohen Ton bildungsbürgerlicher Lyrik. Und uns ist es wichtig, diesen Platz zu haben, weil ich schon den Eindruck habe, dass Lyrik das intimste Lesen ist. Ja, das bei, am meisten bei sich Seiende. Ja, wenn die Rüttelsiebe losgehen und die Erinnerungen frei sieben oder Assoziationen frei sieben eigenen Erlebens, dann ist es eine sehr, nicht nur eine persönliche, sondern auch eine sehr private Sache. Und deswegen war mir das wichtig, dass man da in einem verhältnismäßig geschützten Raum sitzt, der zwar in einer Ecke ist, aber nicht abgeschoben. Ja, da tobt das Leben außenrum. Aber man kann eben auch für sich sein. Und das nehmen viele wahr. Und die kommen dann auch immer wieder. Es ist jetzt nichts, was sie uns in rauen Mengen aus den Händen reißen. Das sollen sie auch nicht. Aber es ist eine klare Entscheidung für ein Angebot, das zum, zu einer Gesamtharmonie eines oder unseres Sortiments gehören muss, finde ich. Ja?
Und wir machen ja auch immer bei den Veranstaltungen die Erfahrung, und das hätte ich am Anfang gar nicht so vermutet, dass wenn man zu den Gedichten etwas erzählt, wenn man ein, zwei ausgewählte vorliest, wenn man die Bücher ein bisschen einordnet, wo die Leute ja oft, wenn sie eins in die Hand nehmen, nicht genau wissen, was ist das jetzt eigentlich, wer ist das, was ist das für ein Kontext, wie soll ich da rangehen an so ein Band, wenn man ein bisschen eine Handreichung geht und das erzählt, dann verkaufen sich die Bücher ja doch erstaunlich gut, und das zeigt mir immer wieder, und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum wir diesen Podcast auch machen, dass wenn man Zugänge legt, dass die Gedichte zu den Leuten sprechen.
Ja, ich denke auch, wir sind alle so ein bisschen noch beeindruckt von diesen unglücklichen Schulerfahrungen auch, ja, von Lyrikinterpretation, was ich immer dreist fand. Ja, weil das eben, weil es für mich immer was Privates auch hatte. Und oder man uns irgendwie durch Reimschemata gehetzt hat. Und wenn ich mir heute ansehe, was die ganze Rap-Bewegung an Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes von Lyrik freisetzt, dann ist es so weit weg von dem, was in der Schule irgendwie vermittelt wird, was ich so schade finde. Ja, ab und zu finden sich dann auch Lehrkörper, die das anders angehen oder sich da mehr Mühe geben, uns auch dazu befragen, was ich schön finde. Und natürlich beobachten wir auch, dass selbst so eine Institution wie der Ewige Brunnen beim Beck Verlag, der bei uns zu Hause immer rumliegt, und dann liest man sich auch gegenseitig einfach Gedichte vor, dass die dann selbst solche Sachen aufnehmen wie Sven Regner mit Element of Crime und so, nicht, aha, schau an. Da hat sich, denke ich, viel getan.
Ja, es hat in der Schule vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass die gegenwärtigen Gedichte nicht die Hauptrolle spielen.
Ja, wie schade.
Nochmal andere Zugänge legen würden. Du hast natürlich maßlos untertrieben, als du jetzt vorhin sagtest, du seist keine Lyrikkennerin und vor allem eine Lyrikleserin. Vielleicht sprechen wir mal darüber. Wir haben dich ja, wie alle unsere Gäste, gebeten, von allen Gedichten, die du in deinem Leben schon gelesen und gehört hast, drei heute mitzubringen. Vielleicht bevor wir über die konkrete Auswahl sprechen, was war denn dein Auswahlkriterium?
Ein Auswahlkriterium war ein vergilbtes Stück Zeitung, dass ich gefühlt, glaube ich, die letzten 20 Jahre in die vielen Wohnungen, in denen ich gelebt habe, immer mitgenommen habe. Das war ein Ausschnitt aus einem Celan-Gedicht, was ich mal aus der Zeit ausgeschnitten habe. Und das in dem Moment für mich wichtig war, das Kind zu heben und zu sagen, vorangehen, ja. Und diese Art von Ermunterung oder auch persönlichem Manifest, das man in die Manteltasche schieben kann und was man so bei sich haben will. Ja, das war für mich ausschlaggebend bei dieser Auswahl, wo ich gedacht habe, ja, es gibt Gedichte, die sind immer wieder Maßstab und Ermahnung und Erinnerung an ein ursprüngliches Vorhaben, das sich auch in seinem Anliegen gewandelt haben kann, aber das so immer wieder eine Art Rückversicherung ist, wie ein Faustpfand von einem Lebensziel oder Hoffnung oder Maßstab, den man bei sich haben möchte. Ja. Und die Sachen, die ich ausgesucht habe, sind wirkliche Gassenhauer, muss ich schon sagen. Ja. Aber es ist ehrlich, ich wollte mich jetzt nicht mit was profilieren, was ich nicht bin. Ja. Oder weil du sagst, es ist wichtig. Und ich denke, Lyrik hat diese Möglichkeit, ein Extrakt zu sein eines eigenen Lebenswunsches. Ja, das klingt jetzt sehr groß, aber ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Und dieses Faustpfand, sich immer wieder anzugucken oder immer wieder zu öffnen und zu sagen, ja stimmt, da war was. Das waren diese Gedichte für mich und aus diesem kühlen Grunde habe ich das eine Gedicht ausgesucht. Das zweite erzähle ich vielleicht
später. Genau. Dann verraten wir doch vielleicht mal an dieser Stelle, was dieses eine Gedicht ist, bevor wir es dann auch hören.
Mitgebracht habe ich von Paul Celan Corona und es endet mit Es ist Zeit.
Paul Celan, Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
Das ist eines der berühmtesten Gedichte von Paul Celan aus dem Gedichtband Mohn und Gedächtnis, der, wie wir es gehört haben, seinen Titel einer Zeile, einem Wie-Vergleich aus diesem Gedicht verdankt. Vielleicht bevor wir über den Text im Einzelnen sprechen, magst du nochmal erzählen, warum das für dich so ein wichtiger Lebensbegleiter ist, dieser Text.
Sicherlich deswegen auch, weil durch dieses selbstständige Arbeiten ist es schon so, man ist oft sehr am Fuchteln, ja, und hat immer wieder den Kopf so voll und muss sich mit so vielen Dingen beschäftigen, die einfach notwendig sind, aber nicht immer erquicklich. Ob es Buchhaltung ist oder irgendeine verschleppte Lieferung oder irgendwelche Online-Briefmarken noch zu, alles dieses, Glühbirne auswechseln, verstopfte Kopierer, was auch immer. Ja. Und in diesem ganzen Alltagsverhaspel vergisst man dann manchmal, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt ist gut. Ja, weil ist doch alles wunderbar. Auch wenn ich jetzt irgendwie diese Milch nicht eingekauft habe auf dem Weg ins Lyrikkabinett, sitze ich doch jetzt hier in einer wunderbaren Gesprächssituation. Ja. Und dieses Zurücklehnen, zu sagen, es ist gut. Ja. Ich freue mich über das, was mir sozusagen, was ich erlebe oder was ich gerade erlebt habe. Dieses immer wieder Zurückatmen aus diesen angezwirnten Situationen ist für mich so eine, dafür ist dieses Gedicht so für mich eine Ermahnung. Ja, und sagen immer wieder, es gibt, du bist so umzingelt von guten Geistern, ja, und auch von einer Liebe, deswegen relativiere. Ja, lass dich nicht so beeindrucken von dem, was irgendwie alles hier schreit. Das ist in meisten Fällen nicht so wichtig wie das Eigentliche. Ja. Und ich denke, das ist so ein Gedicht, wo jeder was anderes für sich rausnimmt. Aber ich glaube, berühren tut es in seiner Form sicherlich jeden. Deswegen kennen es vielleicht auch so viele. Das ist ja auch schön. Ja. Und als ich es jetzt wieder gelesen habe, der Herbst, der frisst der Hand mir aus der Hand mir sein Blatt. Das finde ich einfach, das sind so unglaublich schöne Bilder. Und jeder weiß sofort, was damit gemeint ist, ja. Und es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, ist wirklich eine Ermahnung, die ich mir immer wieder sage, ja. Und wenn ich sehe, welche Menschen alles Steine sammeln, dann denke ich immer, ja, fangt mal an.
Ja, dieser Text hat ja, kann man sagen, eine weitere Welle der Bekanntheit gehabt im Sommer 2020. Das war nämlich der Zeitpunkt, an dem die Kulturredaktionen, nachdem man Corona, jetzt den Virus hoch und runter besprochen hatte, nicht mehr eingefallen ist, was man jetzt eigentlich noch besprechen soll. Und dann sind sie so nach und nach darauf gestoßen, dass es ja diesen Text gibt, was ein etwas merkwürdiger Anlass ist, weil der Text natürlich nichts mit diesem Virus zu tun hat, aber er hat dem Text nochmal eine Menge an neuen Besprechungen eingebracht, die, was ich schon bemerkenswert fand, wie du es jetzt gesagt hast, vor allem gezeigt haben, dass der Text unheimlich viel anbietet an Dingen, die einen doch sehr direkt ansprechen, nicht? Also Zeilen wie »Wir sagen uns Dunkles«, allein der Vergleich, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, also wie etwas Rausches, etwas Rauschhaftes, aber dann doch eben auch Erinnerung und das Verwurzelte, also irgendwie ein Gegensatzpaar, die Formulierung am Ende, die du jetzt hervorgehoben hast. Und keiner hatte irgendwie sozusagen auch nur den Anspruch, zu versuchen, das in ein Gesamtes reinzubringen, weil der Text, glaube ich, eben gerade nicht etwas in sich Geschlossenes hat, sondern so viele unterschiedliche Angebote setzt. Corona, vielleicht müssen wir das nochmal erwähnen, nicht, ist der lateinische Begriff für Kranz oder auch Krone. Also für etwas Rundes, Zyklisches, was man vielleicht am Anfang des Textes sehen kann. Nicht die wir schälen erst die Zeit aus den Nüssen und dann kehrt sie zurück in die Schale. Also es gibt sozusagen eine Zeit, die geht und wieder zurückkehrt und dadurch etwas Zyklisches hat, aber auch, ich würde auch behaupten, ich habe noch ein bisschen nachgelesen, nochmal so eine eindeutige Deutung des Titels gibt es auch an der Stelle nicht.
Auch da ist es was ganz Privates und da bitte ich jetzt auch, mich nicht falsch zu verstehen, aber ich heiße Regina und es war nicht immer ein Segen, so zu heißen, wirklich nicht. Die schlimmsten Pensionen in Italien aus den 50er und 60er Jahren heißen immer Pension Regina. Aber so dieses Krone tragen müssen, wollen, sollen, können, dürfen, ja, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Thema, wo man sagt, wann muss ich mich einfach aufrichten und wann muss ich das Ding auch ablegen dürfen und solche Dinge, ja. Und vielleicht war das, aber das war nicht der erste Impuls, auf dieses Gedicht zu gehen, sondern diese Ermahnung.
Also es gibt ja, ich finde, es gibt in dem Text mindestens zwei Sachen, die im Gedächtnis bleiben. Nicht das eine ist das, was du jetzt schon angesprochen hast, die Frage der Zeit und diese unglaublich prägnante Schlusszeile, die mit den drei Wörtern, es ist Zeit, in der alles, was vorher über die Zeit gesagt wird, kulminiert. Und dann in der Mitte die Liebesgeschichte. Vielleicht muss man als Kontext noch hinzusagen, dass der Text sehr oft im Zusammenhang mit der Liebesbegegnung zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann gelesen und verstanden wird. Der ist 1948, hat ihn Celan in einer seiner kurzen und unglücklichen Wien-Passage verfasst, wo er aber Bachmann kennengelernt hatte, die nicht nur in einzelnen Gedichtzeilen von sich darauf Bezug genommen hat, sondern von der wir auch einen Brief haben, in dem die eindeutige Zeile steht, es ist dein schönstes Gedicht. Spielt für dich in der Frage, wie der Text zu dir spricht, auch diese Ebene der Liebe eine Rolle oder ist es eher das, was du bisher angesprochen hast? mit der Zeit.
Nein, es ist wirklich auch diese Dankbarkeit über die Liebe, in der ich leben darf, mit diesem Mann, mit dem ich leben darf. Ja? Und das meinte ich vorhin, immer wieder auch zurückzugehen, sagen, was ist eigentlich wichtig? Ja, das gehört für mich da dazu zu sagen, man muss die Zeit haben, am Fenster zu stehen. Ja, und man muss die Zeit haben, irgendwie glücklich zusammen zu sein. Und im Spiegel im Sonntag. Ja, und sich und der Mund redet wahr, sich die Zeit zu nehmen, sich jetzt nicht irgendwelche Dinge sagen zu müssen, sondern sie auch zu artikulieren in dem Sinne, dass man sie nachher, was ist wahr? Im Sinne, täusche ich mich da? Bin ich da vielleicht ungerecht? Bin ich da voreilig? Ja? Und sich die Zeit zu nehmen und da nachzugucken. Stimmt es? Habe ich den richtigen Eindruck? Und darüber auch zu sprechen. Und auch diese Bemühung ist. Und es sind für mich aber keine Aufforderungen, sondern einfach so, wie jemand so mit dem Ellbogen anschubst und sagt, komm. Ja, so, wie so ein Kumpelin, die neben einem läuft.
Ja, was mich an dem Text jetzt bei der nochmaligen Lektüre auch total nochmal angesprochen hat, ist diese Doppelbödigkeit, dieses auch Paradoxe, das schon in diesem Vergleich von Mohn und Gedächtnis steht, weil ich total, auch wie du, eine Harmonie sehe in dem Text. Auch Bachmann schreibt übrigens in diesem Brief, nachdem sie den Satz geschrieben hat, es ist dein schönstes Gedicht, es ist die vollkommene Vorwegnahme eines Augenblicks, wo alles Marmor wird und für immer ist. Also sozusagen eine Lesart, die jetzt sozusagen sehr übereinstimmt mit dem, was du gesagt hast. Aber ich finde, der Text hat gleichzeitig auch etwas Unheimliches. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße, als wäre man ausgesetzt. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt. Die Aussage zu machen ist toll, aber gleichzeitig weiht man, dass genau das natürlich nicht passieren wird. Das Unmögliche tritt nicht ein, sondern das Bemerkenswerte ist zu sagen, das ist jetzt der Moment, wo man das so sagt.
Das ist aber das, was ich meine mit dem Privaten. Ja, ja. Ich habe mir das überlegt, aber ich erzähle es einfach. Wir haben zum Beispiel geheiratet, ja, jetzt vor anderthalb Monaten, wo ich gesagt habe, ja, es ist jetzt Zeit. Ja, das kann man jetzt auch mal so sagen. Also das ist ja so. Und ich kann diese Formulierung nicht ausstehen und sagen, du, das macht was mit einem. Ja, wo ich denke, der erste Mensch, der diese Redewendung erfunden hat, den egal. Aber es ist was anderes, ja. Und auch da hat es nochmal so eine Aktualität gehabt und dachte, ach, ich traue mich, dieses wirklich wohlbekannte Gedicht vorzuschlagen. Und das meinte ich mit dieser Privatheit, ja, die auch immer Ausdruck findet im Lesen von Lyrik.
Vielen Dank, Regina, dass du uns den Text mitgebracht hast. Was ist der zweite Text, den du uns heute ins Gespräch mitbringst?
Der zweite Text ist ein ähnlicher Gassenhauer, nämlich von Rilke. Weise von Liebe und Tod des Kornetze, Christoph Rilke. Ein Ausschnitt, der auch sehr bekannt ist und der beginnt als Mal begann's.
Rainer Maria Rilke aus Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts, Christoph Rilke. Als Mahl begann's und ist ein Fest geworden, kaum weiß man wie. Die hohen Flammen flackten, die Stimmen schwirrten, wirre Lieder klirrten aus Glas und Glanz, und endlich aus den reif gewordenen Takten entsprang der Tanz. Und alle riss er hin. Das war ein Wellenschlagen in den Sälen, ein sich begegnen und ein sich erwählen, ein Abschied nehmen und ein Wiederfinden, ein Glanz genießen und ein Licht erblinden und ein sich wiegen in den Sommerwinden, die in den Kleidern warmer Frauen sind. Aus dunklem Wein und tausend Rosen rinnt die Stunde rauschend in den Traum der Nacht.
Also Regina, wenn ich ehrlich bin, hat mich bei deiner Auswahl dieser Text am meisten überrascht. Also dermaßen überbordend. Und der junge Rilke hier, der mit Bildern und Klängen nur um sich schmeißt. Erzähl uns, Regina, warum ist dieser Text für dich ein wichtiger?
Für mich ist dieser Text jetzt ein wichtiger, weil er für mich zeigt, was Lyrik kann. Ja? Also Lyrik schafft es einfach, eine atmosphärische Dichte so kompakt wiederzugeben. Ich habe dieses Gedicht damals Freunden in Berlin geschickt nach einer durchgetanzten Techno-Nacht. Ja? Ja. Und dachte, ja, genau so war's. Genau so war's. Und ich dachte, das ist was mich immer wieder fasziniert, dieser Zauber, den Lyrik herstellen kann. Und diese Treffsicherheit und auch diese Ausräuberung in den eigenen in das eigene Assoziationsarchiv, ja. Das ist so ein Angebot. Und ich dachte, ja, so war dieser Abend. Wir haben wunderbar gegessen, wir sind tanzen gegangen. Es hat es dieses Schwelgerische, was da drin liegt, ja. Und es hatte dieses Treiben lassen. Und es war so ganz anders, sicherlich, wie bei dem Kornettisten. Und es war eben in Berlin. Und es war wirklich, es hat damit gar nichts zu tun. Und es stimmt atmosphärisch genauso, wie er es beschreibt. Ja. Und das hat mich gereizt daran, das mitzubringen, weil ich dachte, es ist übertragbar, wenn es richtig gut ist.
Ja, aber ich finde, damit sprichst du eine ganz wesentliche Qualität von Gedichten an, dass sie vielleicht in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen wirken können, ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen und man sie sich dann auch zu eigen machen kann. Und dann haben sie diese herausgelöste Seite plötzlich sozusagen für dich eine Referenz
auf
eine Berliner
Techno. Ja, dann stopft man sich die in die emotionale eigene Hamsterbacke, ja. Und da ist sie dann erstmal, sagt, ja, das ist vielleicht nicht immer sehr fair den Autoren gegenüber, den LyrikerInnen gegenüber, aber es ist nun mal so, das passiert halt. Ja, und das ist keine Entschuldigung, sich nicht dafür unbedingt mit dem auseinanderzusetzen. Also dieser Text hat mich schon auch sehr bewegt, ja, weil Rilke so eine Renaissance hatte oder gerade hat, gerade auch bei jüngeren Leuten. Und ich habe meine Schwierigkeiten mit ihm und fragte mich halt, woran liegt das, dass gerade Rilke jetzt so eine Renaissance hat in Selbstfindungs- und vielleicht auch aufgrund seiner Thematiken, die er behandelt. Das tun viele andere auch. Aber er hat irgendwie sich vielleicht auch aufgrund des Schulkanons, von dem er verhältnismäßig verschont wurde, so eine neue Qualität und nochmal eine andere Qualität gefunden für heutige junge, lyrikinteressierte Mitmenschen.
Du hast es schon erwähnt, der Text ist eine Seite aus Rilkes Erzählung, muss man ja fast sagen, die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke, ein Jugendwerk, das er hat selbst als Jugenddichtung bezeichnet, also 1899 als 24-Jähriger, wie er selbst behauptet hat, in einer Nacht niedergeschrieben, den Text. Rilke ist jetzt zum zweiten Mal in Folge in diesem Podcast zu Gast. Das passt wunderbar, denn wir befinden uns ja in einem doppelten Rilke-Jubiläumsjahr. 2025, 150. Geburtstag, 2026, 100. Todestag. Und dieser Text ist schon ein sehr bemerkenswerter, nicht, weil er eine Erzählung, eine historische Erzählung ist, spielt im 17. Jahrhundert, ja. Kriegskontext. Es geht um einen jungen Soldaten, 18-jährig, der sozusagen in diesen Krieg zieht und der dann eine Liebesbegegnung hat und am Ende stirbt. Jetzt mal ganz grob umrissen.
Geht nicht gut aus.
Und das erzählt Rilke in einer, wie wir es gehört haben, atemraubenden, lyrischen Prosa. Man könnte auch einfach von einer Ansammlung an aneinandergereihten Prosa-Gedichten sprechen. Ist denn diese Seite, nenne ich es mal, oder dieses Prosa-Gedicht, was du uns mitgebracht hast, herausgelöst für dich sozusagen das, was dich an dem Text begeistert, oder war es, wie du jetzt gerade angedeutet hast, auch der ganze Text, der für dich eine Rolle spielt?
Also mir hat der ganze Text gut gefallen und ich fand aber diese Passage jetzt für dieses Gespräch, um zu erklären, was ich mit dieser mit diesem fast schwarzen Loch-Lyrik manchmal, wo sich die Masse so, ja, dachte ich, ist das ein gutes Beispiel dafür. Ja, und der Zauber verschwindet für mich nicht. Ja, weil es ist, wie gesagt, die ganze Rilke-Sympathie auch für Mussolini und so, das ist für mich alles kein, und ich glaube, er hat auch ganz gut auf andere Kosten andere gelebt. Und er war schon, also, naja, also, draufgekommen auf das Buch bin ich, weil es war die Nummer eins der Inselbücherei. Ja, im Grunde genommen war das eher sozusagen, das ist eine der schönsten bibliophilen Reihen überhaupt. Und wer einmal in Marbach vor dem Literaturarchiv dieses stand, dieses ist ein großer, ich glaube, es ist sicherlich Panzerglas, wenn man an den Louvre denkt, steht mit allen Inselbüchereibänden drin. Ja. Und ich habe glücklicherweise kein Sammler gehen. Aber da hat mich die heiße Gier, hat mich da überkommen, ja. Ja, die will ich alle haben, die will ich alle haben, ja. Und so kam ich auf dieses Büchlein, ja, vor vielen Jahren. Und, seitdem ist es bei mir geblieben. Ich weiß nicht, die wieviel tausendste Auflage das in der Zwischenzeit erreicht hat.
Ja, das muss man vielleicht noch dazu erwähnen. Es ist 1912 als Nummer 1 der Inselbücherei erschienen. Das war nicht die Erstveröffentlichung des Textes,
1904,
sondern er ist vorher in kleineren Verlagen schon erschienen. Und auch Rilkes Behauptung, das sei alles in einer Nacht erschienen, entstanden, stimmt zumindest für diesen Text nicht so ganz, weil er hat ihn dann doch auch nochmal an der einen oder anderen Stelle überarbeitet für die Veröffentlichung. Und er war von Anfang an ein Riesenerfolg, zig Auflagen zu Lebzeiten, und allein auf Deutsch hat er mittlerweile über 1 Million Exemplare verkauft. Okay. Sämtliche Übersetzungen jetzt in andere Sprachen, die es natürlich in großer Zahl gibt, herausgerechnet. Also schon ein wahnsinniger Erfolg und auch einer von Rilkes erfolgreichsten Texten. Ja. Vielleicht hat das würde mich noch interessieren, wenn wir darüber nochmal sprechen, weil du hattest es schon angedeutet, Rilke-Rezeption. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass dieses Phänomen Rilke und das Phänomen vor allem dieses Textes so unterschiedliche Schattierungen hat. Denn der Text, das können wir vielleicht auch noch dazu erzählen, hat nicht nur spannende, sondern auch schreckliche sozusagen Rezeptionsweisen erfahren. Es gibt, also er ist nicht 1912, also vorm Ersten Weltkrieg entstanden, und es gibt den Mythos, und in diesem Fall einen ganz konkreten Mythos, nämlich den schon im Ersten Weltkrieg, aber dann im Nationalsozialismus besonders intensiv gepflegten sogenannten Langemark-Mythos, dass bei einer Schlacht im Ersten Weltkrieg junge Soldaten mit dem Deutschlandlied auf den Lippen quasi in den Tod gerannt seien. Und da wurde eine im Prinzip extrem verlustreiche Schlacht danach zum Sieg verklärt. Und zu Teil dieses Mythos ist es irrerweise, dass diese jungen Männer den Kornett im Tornister gehabt hätten. Was hochgradig erstaunlich ist, was natürlich auch eine völlige Dekontextualisierung des Textes ist, aber es ist ja schon auch, also die Frage, die ich dir stellen wollen würde, oder wie du das siehst, ist der Text so 100% unschuldig dabei, weil es ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mannes, der eine Initiation in den Krieg erlebt, der eine Initiation in die Liebe erlebt. Er hat kitschige Momente, und es gab sicherlich auch für sozusagen junge Leute, junge Männer, muss man in dem Fall sagen, der Zeit, Identifikationsmomente. Ist es ein Text, der, wo du sagst, der jede Seite spricht da so zu dir wie diese eine?
Nein.
Weil er hat ja schon auch kitschig Momente,
ja,
oder?
Ja, unglaublich. Also auch das ist ja, also hart am Rand. Ja, also aus dunklem Wein und tausend Rosen. Aber das darf die Lyrik ja auch sein. Aber der Gesamttext, den finde ich eher erschütternd. Und dass ausgerechnet dieses Buch in den Tornistern war, was immer da an Verklärung stattgefunden hat, finde ich völlig kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Ja, weil der rennt in seinen Tod nach dieser Nacht. Und das ist sozusagen vom Berufswegen schon so angelegt. Ich kann jetzt... Nein, es war schon... Es ist diese Passage, wo ich dachte, da ist irgendwas. Das hatte einen Geschmack, ja, innerhalb dieses Gesamtwerkes, den ich ganz besonders fand.
Ja, und ich finde, es ist doch manchmal auch ehrlich, wenn man sagt, gewisse Sachen, die vielleicht ein etwas Kitsch oder sogar mehr, ja, Kitsch haben, sprechen einen dann doch einfach manchmal total an.
Ja. Meine Steuerberaterin hat mir jetzt erzählt, sie war auf einem Konzert von Grönemeyer und dachte, das wird jetzt so eine Versammlung grauer Häupter. Und er sagt, Serena, das kannst du dir nicht vorstellen. Da waren lauter junge Menschen um mich rum, die waren textsicher bis in die dritte Strophe. Wo ich dachte, heide nei. Ja, also irgendwas muss es sein. Und ich denke mir, nur als kleine Fußnote, Lyrik wird wie Redewendung und Gesang auch irgendwo anders im Hirn archiviert. Ja, und das ist ja auch immer wieder so ein Phänomen bei Demenzkranken. Die können oft ganze Liedertexte noch. Sie können singen, sie können lange Gedichte, Redewendungen. Und das ist oft noch dann nochmal so ein Zugang auch. Ja, und deswegen ist die Gefahr von eines Kitsches auch, der sich dann sozusagen einlagert, die ist gewünscht.
Ja, ich glaube, die Zeile als Mal begann's.
Ja, als Mal begann's, oder?
Die gehört da
und
dazu.
Ist ein Fest geworden, kaum weiß man wie. Das macht einen ja auch so glücklich, weißt du? Die Leute denken, wir haben alle so große Erwartungen irgendwie, dass irgendwas groß werden muss. Ja. Und wenn es sich dann einfach so ergibt, dann ist es ein großes Geschenk.
Ich mache einen inhaltlichen Cut, bleib aber nochmal kurz bei Rilke. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich in Ausland, in Buchhandlungen gehe und dann schaue, was haben die eigentlich an deutschsprachiger Literatur und spezifischer deutschsprachiger Dichtung da. Rilke ist immer mit Abstand auf Platz 1 der deutschsprachige Dichter, der am meisten vertreten ist, sei es in Frankreich, sei es in den Vereinigten Staaten oder anderswo. Wie ist es als Buchhändlerin in München mit Rilke? Ist das auch etwas, was weiterhin die Leute interessiert, was sie kaufen?
Also das ist jetzt insofern eine besondere Zeit durch die Autobiografien über ihn und so. Da war natürlich mehr Interesse einfach auch wieder da. Aber ich verkaufe tatsächlich mehr die von dir kuratierte zeitgenössische Lyrik. Auch weil mich das persönlich ehrlich gesagt mehr interessiert. Und weil da so viel Aufregendes auch auf den Markt kommt. Und auch in dieser Form, die so einen schönen Ausdruck findet in der Aufmachung. Ja? Was ich gerade auch bei Lyrik wichtig finde, weil das liest man nicht durch und tut es dann ins Regal, sondern ist ja doch irgendwas, was irgendwo erstmal bei ihm auch mehr in der Nähe bleibt. Und wenn ich da gerade an deinen Hochrot-Verlag denke oder wenn ich an das Verlagshaus Berlin denke mit ihren wunderbaren Illustrationen von der Andrea Schmidt oder wenn ich an Cookbooks denke, an eine besondere Typografie und Umschlaggestaltung, wo ich auch denke, da ist so viel abtastend, so viel Nachdenklichkeit, so viel Fülle und auch so viel Freude an der Haptik und dem Abschmecken und nicht nur eben des Wortes, was ich innen finde, sondern eben auch in der Veräußerung dieser Bücher, dann ist da die Nachfrage zum guten Glück groß und da spielt dann Rilke nicht so das erste Kornett.
Aber dann verbindet das doch wieder sozusagen diese, was du beschreibst, sich doch mit Rilke wegen der Inselbücherei.
Ja.
Nummer eins. Weil,
das stimmt
weil,
schon.
Weil,
ja.
weil da ja schon auch die Buchgestaltung, die Typografie, der viele Platz, den der Text auch auf der Seite ja. bekommt, eine große Rolle spielen. Und eben die verschiedenen Ebenen zusammenkommen, der Inhalt und die Form. Regina, einen Text hast du uns noch mitgebracht.
Der ist aber ganz kurz.
Rose Ausländer. Ein bisschen. Wir haben gegessen, getrunken, bewundert, protestiert, die Sterne bestaunt, ein paar Menschen geliebt. Wir haben ein bisschen gelebt. Wir leben noch ein bisschen.
Regina, bekenne dich. Was? Wieso spricht dieser Text so zu dir?
Wir hatten, vor kurzem habe ich den Laden für einen privaten Salon zur Verfügung gestellt. Und es ging um das Thema, was sich jetzt erstmal sehr banal anhört, was ist Kunst? Und es machte sich fest an diesem Birkenstock-Urteil, die ihre Gesundheitslatschen als Kunst-Ding und so weiter. Und der Tenor dieses Abends war, wie gut, dass wir alle unter Anspannung unserer rückseitigen Oberschenkelmuskulatur aus unserem Sofa uns bewegt haben und unter Gleichgesinnten zusammensaßen und uns auch gestritten haben, weil wir alle merken, wie die Mundwinkel uns langsam in die Kniekehlen sinken, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir das Gefühl haben, es ist im Moment wenig an Vision und Utopie da, die uns irgendwie aufrechterhält. Und es hilft auch nichts, wenn wir glauben, es hilft nichts. Wir müssen trotzdem reden. Wir müssen uns, also dieses Zusammenfinden, auch wieder dieses Nicht-Resignieren, gerade von Leuten so in meiner Boomer-Generation, die alle auch durch die Friedensbewegung mit sozialisiert wurden. Und dann ist man nach Gorleben. Und dann, ja, das war, und man glaubte natürlich auch an die Kriegsdienstverweigerung und diese ganzen Dinge, die für einen so verinnerlicht waren, die jetzt plötzlich langsam so wegbröseln, müssen wieder sozusagen in eine Art Zement nicht gebunden werden, um wieder so eine Standfestigkeit auch zu kriegen. Und da geht es sicherlich auch um die Rückversicherung der eigenen Überzeugung und auch über die Tastungen zu neuen Überzeugungen hin. Und das war ein so froher Abend, weil es gab keine Polarisierungen, was ich gut fand, sondern es gab einfach Beiträge auch. Und wir waren zum Schluss alle dankbar für dieses Gespräch, ja. Und mehr wollte ich da erstmal gar nicht sagen, außer dass ich sage, erhebt euch, setzt euch zusammen. Weil ich denke, das ist auch ein Atem, den wir gerade brauchen, um sowas wie eigene Form von politischer Veräußerung auch wieder zu finden. Ja. Und das halte ich im Moment als oder für wichtiger denn je in den letzten Jahren.
Und dieser verhaltene Optimismus, den siehst du im Gedicht wieder gespiegelt.
Den sehe ich in diesem, es hat was Unaufgeregtes auch, ja. Aber es hat auch eine gewisse Dringlichkeit. Ja? Es hat eine gewisse Dringlichkeit und
auch eine Bescheidenheit, oder? Ein paar Menschen gelebt. Wir haben ein bisschen gelebt.
Ja. Umso dankbarer kann man da sein. Und vor allen Dingen, es ist jetzt nicht der hohe, hehre Anspruch, ja, dem wir jeden Tag dann schon wieder so gerecht werden müssen, sondern es ist sozusagen die Einübung banalen Alltags auf die Seite zu rücken, dass jemand sich neben einsetzen kann. Also diese Art oder jemand eine kleine Hilfestellung zu geben oder diese empathische Wahrnehmung schlicht und ergreifend, das was Alltag letztendlich bunter macht oder wie ein Herr, der mir mal die Türe aufgehalten hat, bei dem ich mich bedankt habe, der hat gesagt, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gaben, höflich zu sein.
Ich finde das ganz großartig, wie offenbar für Lebensmomente, die für dich wichtig sind, für Erfahrungen, die für dich wichtig sind, für Haltungen, die für dich wichtig sind, dass dich da offenbar jeweils sozusagen Gedichte begleiten oder Gedichte für dich das Kondensat davon sind. Und ich muss aber natürlich ehrlich zugeben, als lyrikversessener Mensch fiel mir bei der Auswahl auf, dass sozusagen es ja eine Verbindung zwischen Rosa Ostländer und Paul Celan gibt.
Ja.
Beide sind im multikulturellen Czernowitz geboren und aufgewachsen. Beide haben Schreckliches im Zweiten Weltkrieg erlebt, Verwandte verloren und unter widrigsten Bedingungen überlebt, sind ins Exil gegangen, kannten sich, haben sich in ihrer Dichtung auch gegenseitig beeinflusst. Auch Dinge voneinander übernommen. Und das heißt sozusagen, sie sind eine Dichterin und ein Dichter, die in einem Zusammenhang stehen. Und das wollte ich schon nochmal fragen, sozusagen, ist sozusagen dieser Zusammenhang auch eine Zeit oder auch sozusagen in der Verhandlung dann auch von Shoah und den Gräueln der Nazis etwas, was dich sozusagen also insgesamt auch interessiert, oder war das jetzt ein Zufall, dass Ausländer und Celan zusammen?
Nein, ich empfinde das einfach gerade bei den beiden Menschen, ja, was von bescheidener, im Sinne von wertvoller Ausdruck nach so einer Biografie, ja, was wir uns oft auch unter größten Anstrengungen gar nicht vorstellen können, was da passiert ist wirklich, ja. Und mit so einer Lebenserfahrung, das so hinzuschreiben, finde ich so eine Geste, ja. Und ohne Ermahnung oder ohne Appell an irgendwas zu sagen, es ist so, wir haben, ja. Und wenn so jemand wie die Rose Ausländer sagt, wir haben ein bisschen gelebt, wir leben noch ein bisschen, ja, dann denke ich mir, ja, das imponiert mir sehr. Ja, es imponiert mir sehr.
Also, ja, das imponiert mir
sehr. Ich höre das Herz des Oleanders, heißt dieser Band. Ich meine, abgesehen davon, ja, ist das schon.
Ja, das ist, genau, das ist ein Sammelband, der erschienen ist. Und in dem Band gehört es zum Band Mutterland von 1978. Und der titelgebende Text im Band Mutterland ist ja vielleicht auch etwas, was du jetzt ansprichst, sehr auf den Punkt bringt. Ich zitiere ihn kurz, wen ich darf, weil er so eindrücklich ist und für die Poetik von Rosa Ausländer so wesentlich. Also Mutterland heißt der Text und lautet: Mein Vaterland ist tot. Sie haben es begraben im Feuer. Ich lebe in meinem Mutterland Wort.
Genau.
Liebe Regina, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du uns drei Texte mitgebracht hast, die ich in gar keiner Weise als Gassenhauer bezeichnen würde.
Weil ich meine, was ihren Bekanntheitsgrad betrifft.
Das ist eine schöne Bereicherung, auch in den Perspektiven, die du uns gegeben hast. Nicht nur als Buchhändlerin, sondern gerade auch als Leserin. Und danke nochmal, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Das war Im Grunde wäre ich lieber Gedicht, der Poetry-Podcast des Lyrikkabinetts. Aufgezeichnet im Lyrikkabinett München mit Regina Mutz. Moderation Tristan Marquardt. Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.